Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Das ist Lean Hospital. Die 15. Ausgabe ist auch der zweite Teil der Führungsheldenreise. Mein Name ist Jörg Gottschalk. Heute geht es darum, was eigentlich dem Ich will folgt, über das ich mich in der letzten Folge so ausgiebig ausgelassen habe. Sie erinnern sich vielleicht, das Ich will der obersten Führungsspitze, das überhaupt erst den Grundstein legt für die Heldenreise einer Organisation. Das Ich will erzählt die Geschichte über eine bessere Zukunft und setzt das Reiseziel. Da will ich hin, als Vorstand, als Geschäftsführerin, und nichts und niemand wird mich davon abhalten, meine Organisation dorthin zu führen. So entsteht im Grunde nicht nur die initiale Energie, sondern auch die Energie zum Durchhalten. Leider nur erst einmal bei einer einzigen Person bzw. einem kleinen Personenkreis, also ganz oben. Doch niemand wäre in der Lage, das Ich will so laut herauszuschreien, als dass es die restlichen 500, 5000 oder 10.000 Mitarbeitenden überhaupt hören könnten, geschweige denn es glauben oder sogar wie von Geisterhand und von Begeisterung getrieben alles stehen und liegen lassen und losrennen und das auch noch in die richtige Richtung und auf halbwegs nachvollziehbaren, effizienten Wegen. So leicht ist es leider nicht. Die Realität lautet, das Ich will legt nur den Grundstein und dann folgt nicht etwa Kommunikation, 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 wie viele Change Management oder andere Führungsexperten nicht müde werden zu behaupten. Stattdessen geht es um wirkungsvolle Strukturen, um konsistentes Handeln und reale, sicht- und spürbare Ergebnisse. Ich halte es für einen der ganz großen Management-Irrtümer unserer Zeit, dass wir Veränderung gerne herbeikommunizieren möchten. Wenn das mal so einfach wäre. Doch in diesen riesigen und komplexen Organisationsgebilden reicht es nun einmal nicht aus, lediglich über das zu reden, was man so doll will. Als Führungskraft muss ich zu erkennen geben, was ich will. Das allein reicht jedoch längst nicht mehr. Man muss eben auch sagen, wie man es erreichen will und dann das Wie konsequent in sichtbare Ergebnisse verwandeln. Die Aufgabe besteht darin, die Organisation dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Das ist auch und vor allem Führung. Erinnern wir uns, was ist das Ziel? Das Ich will. Es lautet, Patienten werden perfekt behandelt und bedient, die Arbeitsbedingungen sind herausragend, das Geld stimmt. Für dieses Ziel verwende ich einfach jetzt mal den Ausdruck, die perfekte Organisation. Bevor ich mir nun über irgendetwas Gedanken mache, stelle ich mir als erstes die Frage, was sich verändern muss und in welche Richtung sich die Organisation entwickeln soll. Und jetzt kommt es, wer sich selbst bzw. seine Arbeitsweisen verändern muss, damit das Ziel der perfekten Organisation überhaupt erreicht wird. Denn auf Letzteres, das Wer, kommt es an. Und die Antworten darauf sind wenig überraschend. Stellen wir uns die erste Frage, also was sich verändern muss. Nun, in den Arbeitsprozessen müssen sich tausende Arbeitsschritte und Arbeitsweisen verändern. Neue Kompetenzen werden benötigt. Neue Instrumente und Verfahren halten Einzug in die tagtägliche Arbeit. Natürlich auch digitale. Tradierte Routinen und Gewohnheiten in den Prozessen verlieren sich, aber neue Rollen und Interessen bilden sich auch heraus. Und vieles, vieles mehr. Also in welche Richtung soll sich nun meine Organisation verändern? Was ist eigentlich das Ziel der Reise? Die zweite Frage also. Im Grundsatz läuft alles darauf hinaus, strukturierte, geplante, störungsfreie, schwankungsarme, transparente, verschwendungsfreie Abläufe zu schaffen, jeden Vorgang zuverlässig abzuarbeiten und so eine komplexe, aber stabil funktionierende Organisation zu schaffen. Die Lean-Richtung also. Und, nebenbei gesagt, das Gegenteil dessen, was Krankenhausorganisation heute ausmacht. Und wen betrifft das Ganze? Wer muss sich verändern? Wer sind eigentlich die Akteure? Also, wem muss ich helfen? Auch hier ist die Antwort recht eindeutig. Alle. Alle 1000, 2000, 5000 oder auch 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tagtäglich ihre Arbeit für ihre Patientinnen und Patienten leisten, ob direkt am Patienten oder in den vielfältigsten Unterstützungs- und Verwaltungsfunktionen. Das müssen wir uns stets vor Augen halten. Veränderung wird sich erst dann in den wirtschaftlichen Ergebnissen, den Qualitätsstatistiken, der Patientenzufriedenheit oder in der Mitarbeiterzufriedenheit widerspiegeln, wenn all diese Menschen auf der operativsten aller operativen Ebenen in der tagtäglichen Arbeit für ihre Patientinnen und Patienten in die Veränderung gehen. Und das, wie gesagt, tagtäglich. Die zentrale Aufgabe unseres Mustervorstands auf seiner Heldenreise besteht also darin, herauszufinden, was diese 1000, 2000, 5000 oder 10.000 Menschen und ihr gemeinsames Wirken in der Organisation tatsächlich benötigen, um sich und ihre Organisation dieser Veränderung zu unterziehen und sie dann auch erfolgreich zu bewältigen. Bevor ich das nicht weiß, muss ich mir eigentlich keinerlei Gedanken um meine Führungsstrukturen oder meine Führungskräfte machen. Warum nicht? Weil sich sowohl die Struktur als auch die Führungsqualifikationen ausschließlich aus dem ableiten, was die Mitarbeitenden und ihre Prozesse benötigen, um sich erfolgreich auf diese Reise zu begeben und sichtbare Prozessveränderungen zu realisieren. Denn nur weil 20 qualifizierte Führungskräfte Veränderung beschließen und damit beginnen, alle anderen 2000 von ihrem Weg zu überzeugen oder sogar ehrgeizige Ziele herunterdelegieren, ist noch nichts passiert und es wird auch nichts passieren, weil die Organisation es nicht kann. Sie ist darauf bis heute nicht vorbereitet. 5000 Menschen können Patienten behandeln, aber organisatorische Veränderungen haben sie nie gelernt. Und außerdem fehlt eine Struktur, die Veränderung erst ermöglicht. Es existiert bis heute kein operatives Veränderungssystem, mit dem Führung, ihre Organisation und ihre Mitarbeitenden systematisch in die Veränderung führen könnten. Ganz gleich, ob Mitarbeitende wollen oder nicht, sie müssen überhaupt erst einmal in die Lage versetzt werden, Organisationsentwicklung systematisch und kompetent zu betreiben, gemeinsam, prozessorientiert, berufsgruppenübergreifend. In einer so komplexen Organisation wie Krankenhaus mit seinen völlig diffusen Führungsstrukturen und berufsgruppeninduzierten Prozessschubladen bzw. Barrieren gibt es nur ein Veränderungsprinzip, das überhaupt eine Chance bietet, erfolgreich und nachhaltig Prozesse zum Positiven zu verändern. Nämlich das Prinzip der dezentralen kleinen Schritte. Ich habe zum Prinzip der kleinen Schritte vielfach unter dem Stichwort Lean oder Teamboarding berichtet. Ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass es nur so funktionieren kann. Meine Erfahrung ist, dass in einer derart komplexen Organisation weder Projekte noch unzählige Arbeitsgruppen noch überdimensionierte zentrale Organisationsunterstützungsstäbe echten und nachhaltigen Erfolg herbeiführen. Sie erreichen nämlich die Menschen in den Arbeitsprozessen nicht und sie können keinen kontinuierlichen Beitrag dazu leisten, dass Prozessveränderung nachhaltig bleibt. Stattdessen brauchen wir dezentrale, eigenverantwortliche und gut strukturierte Teams, die in festen Routinen, berufsgruppen- und hierarchieübergreifend kontinuierlich daran arbeiten, ihre Abläufe in kleinen Schritten zu verbessern. Wir müssen Organisationsentwicklung wieder in die Verantwortung der Mitarbeitenden transferieren, ihre Kompetenzen weiterentwickeln und auf diese Weise Organisationsentwicklung zu einem festen Bestandteil von Arbeit werden lassen. Wir installieren also konsequent agile Strukturen in jedem Organisationsbereich. Wie das funktioniert, habe ich in der Episode 3 dieses Podcast unter dem Stichwort Teamboarding ausführlich beschrieben. Vielleicht haben Sie ja Lust, noch einmal reinzuhören. Am Ende dieses Verfahrens steht ein funktionierendes Verbesserungssystem, in dem sämtliche Unternehmensbereiche kontinuierlich daran arbeiten, dass jede Woche etwas organisatorisch besser wird. Dass alle voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Alles ist von allem abhängig, also müssen wir auch organisieren, dass alle sich gegenseitig helfen können. Und das eben nicht zufällig, sondern strukturiert und systematisch in einem konsistenten Verbesserungssystem. Wenn also unser Ich-Will-Vorstand seinen Willen in sichtbare Ergebnisse verwandeln möchte, wird er als allererstes ein solches Veränderungssystem installieren. Wir versetzen also die Organisation und ihre Mitarbeitenden flächendeckend in die Lage, sich kontinuierlich patienten- und prozessbezogen zu verändern. Keine Konzepte und Malereien mehr für die Schublade, sondern jeden Tag sichtbare Taten und Ergebnisse. Spätestens jetzt erklingen die allgegenwärtigen Management-Wortnebelkerzen. Eine meiner Lieblingskerzen verpackt sich in der folgenden Frage: Wie schaffen wir es, unsere Mitarbeitenden mitzunehmen? Glauben Sie mir, ich zucke jedes Mal neu zusammen und die Intensität meines Zuckens hat auch über die Jahre kaum nachgelassen. Mir schießen stets die gleichen Fragezeichen in den Sinn. Wohin sollen sie mitgenommen werden und warum fahren sie eigentlich nicht selbst? Führung soll ja führen und nicht den Bus fahren. In dieser Mitnehmenfrage versteckt sich für mich die wahre, stets präsente und permanente Führungsüberforderung. 20 kleine Männchen oder Frauchen muten sich zu, 2000 oder 5000 Mitarbeitende irgendwohin mitzunehmen. Was soll das für ein Gefährt sein? 2000 Menschen, die heute täglich kaum die Zeit finden, ihre Pausen einzuhalten. Die allermeisten verbringen ihre Zeit nur deswegen im Krankenhaus, weil sie eine gute Arbeit für ihre Patientinnen und Patienten gegen Geld leisten wollen und dann rasch zurück zu ihren Familien. 2000 Menschen, die kaum den Namen ihres Vorstands kennen, geschweige denn je mit ihm gesprochen haben. Auch nach fast 30 Jahren in großen Organisationen wüsste ich immer noch nicht, wie das funktionieren könnte. Man denkt ja immer, dass operative Menschen, sowie pflegende Ärztinnen und Ärzte, Therapeuten und alle anderen in der Organisation, Veränderungen so als Ganzes vollziehen und verstehen müssen, weil sie in ihrem Innersten verstanden haben, warum ihre Unternehmensspitze so dringend auf Veränderung dringt, warum all das erforderlich ist. Dieser hehre Gedanke ist zwar großartig, aber auch ein wenig selbstüberhöhend. Vor allem geht er an der Realität der meisten Mitarbeitenden grandios vorbei. Am Ende muss nämlich überhaupt nicht jeder wissen, warum Veränderung aus der Sicht des Vorstands so dringend erforderlich ist und das große Ganze allumfassend begreifen. Die meisten Kolleginnen und Kollegen wollen vor allem wissen, was sie selbst und ihre Patientinnen und Patienten jeden Tag von dieser Veränderung haben. Und nicht in ferner Zukunft, sondern möglichst morgen. Und das ist auch nicht egoistisch, begrenzt, dumm oder sonst irgendwas. Das ist praktischer Mensch. Das ist Realität. Und mit dieser Realität sollten und können wir arbeiten. Was tatsächlich funktioniert, ist, all diese Mitarbeitenden in der täglichen Arbeit am und für Patienten bei genau dem zu packen, was sie tagtäglich berührt. Nämlich eben diese Patientinnen und Patienten einerseits und selbstverständlich auch bei ihrer persönlichen Arbeitssituation. Wenn für Mitarbeitende auch nur die geringste Hoffnung besteht, gerade heutzutage, dass irgendetwas davon besser wird, laufen sie los und verbessern, was das Zeug hält. Man muss ihnen nur die Möglichkeit bieten und die Kompetenzen verschaffen, um ihre oder ihnen zumindest nahestehenden Probleme sinnvoll zu lösen, mit dem Ziel, dass etwas erlebbar besser wird. Im Grunde beruht das gesamte System Teamboarding auf dieser recht einfachen Grundannahme. Dann muss Führung auch niemanden mehr mitnehmen. Veränderung passiert quasi von alleine, wenn dafür die Voraussetzungen geschaffen werden. Das können nämlich. Aus der Unternehmenszielsicht heraus besteht nun die Kunst darin, wenn nötig, die übergeordneten Unternehmensziele so zu operationalisieren, dass sie als operativ relevante Probleme erlebbar werden. All das bedeutet nun Folgendes. Wenn ich als Vorstand eines Krankenhausunternehmens einmal konkret definiert habe, wohin die operative Prozessreise gehen soll, also die Lean-Reise, dann befähige ich erst strukturell die Organisation dazu, Veränderungen überhaupt kontinuierlich und professionell zu betreiben und lasse sie an Problemen arbeiten, die die Mitarbeitenden in ihrem Alltag beschäftigen und berühren. Das gemeinsame Lösen von Problemen nämlich ist der allerstärkste Antrieb für gemeinsame und kontinuierliche Verbesserungen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Dagegen wird auf dieser operativen Organisationsebene kaum jemand viel Energie in Verbesserung investieren, nur um die Gewinnziele der Führung zu erfüllen. Gewinnerzielung ist nicht das Problem der Ebene, jedenfalls nicht im Krankenhaus. Und wir wissen ja, wir lösen alle lieber unsere eigenen Probleme als die der anderen. Auch nicht die unseres Vorstands. Ein solches Verbesserungssystem richtet klare Anforderungen an die Führung des Unternehmens. Neue, andere Anforderungen als heute. Die Frage lautet, was genau brauchen diese 2000 Menschen in der Organisation, um sich und ihre Abläufe bzw. Prozesse kontinuierlich auf die Bedürfnisse und Bedarfe von Patienten auszurichten, ihre Qualität zu steigern, mitarbeiterfreundlichere Arbeitsbedingungen zu schaffen und nebenbei die Ergebnisziele zu erreichen? Diese Fragen gilt es zu beantworten. Es zählt nicht das Übliche, das sollte helfen oder das müsste helfen. Es zählt allein der reale Bedarf. Und weil der Bedarf jetzt von unten definiert wird, verändert sich auf einmal die Sichtweise und damit auch die Anforderung. Ein agiles Veränderungssystem erfordert nämlich nicht weniger Führung, sondern eine andere. Eine Führung, die wir unterstützende Führung nennen. Unterstützende Führung bedeutet im Kern drei Dinge. Erstens, Führung muss verstärkt über die echte Prozessrealität informiert sein. Und das ohne den Filter hierarchischer Desinformation bzw. Deformation. Hilfe und gute Entscheidungen können in einer Welt der kontinuierlichen Verbesserung nicht mehr nur aus der Ferne, aus bequemen Besprechungsräumen oder Büros heraus oder abstrakt aus hoher Flughöhe erfolgen. Will man das reale Leben verändern, muss man es wohl oder übel auch kennen. Heißt Folgendes: Wir brauchen Führungskräfte, die wissen, wie ein Krankenhaus funktioniert und die sich tagtäglich über die echte Realität informieren. Zweitens, Führung muss eben vor Ort helfen und unterstützen. Kein Verbesserungsteam auf dieser Welt ist in der Lage, in alleiniger Eigenregie zum Organisationsweltmeister zu avancieren. Es bestehen große Abhängigkeiten mit anderen Organisationseinheiten. Jeder Einflussbereich unterliegt formal und auch hierarchisch mehr oder weniger engen Zuständigkeitsbegrenzungen. Es treten unüberwindbare Machtbarrieren zutage im Krankenhaus, vor allem informelle. Jeder einzelne, teilweise kleinste Verbesserungsschritt bedarf der konkreten Unterstützung der jeweils zuständigen übergeordneten hierarchischen Ebene. Bleibt diese Hilfe aus, kommt Verbesserung zum Erliegen. Drittens, Führung muss schnell und transparent entscheiden. Kontinuierliche Verbesserung lebt davon, Erfolge zu erzielen. Bleiben diese Erfolge aus oder vergeht zu viel Zeit, erlischt die Energie. Sie ahnen es, Verbesserung kommt zum Erliegen. In einem System der kontinuierlichen Verbesserung ist die operative Ebene weit abhängiger von der Beteiligung und überhaupt der Qualität ihrer Führung als das in den heute üblichen, fernen, zielsetzenden, einfordernden, hierarchischen Strukturen der Fall ist. Der Grund: Wenn weitgehender Stillstand herrscht, dann richten sich eine Organisation und ihre Menschen in einer weitgehend systemischen Balance ein. Organisation ist so nicht gut, aber sie funktioniert. Operative Führung wird im Stillstand zweitrangig. Soll das System aber in Bewegung geraten, ist Führung gefragt, um Bewegung überhaupt zu ermöglichen. Ich werde mich in einer der nächsten Episoden einmal genauer mit den Anforderungen an die Führung beschäftigen. Natürlich handelt es sich um ein weites Feld. Klar ist aber, die Wirksamkeit von Führung wird deutlich transparenter, weil sie eben auch deutlich kleinteiliger erfolgt. Auch die Verantwortung von Führung wird viel offensichtlicher, weil Führungsverantwortung deutlich genauer gefasst wird, damit sie überhaupt passieren kann. Unser Ich-Will-Vorstand begibt sich also Schritt für Schritt daran, seine Organisation auf Veränderung zu trimmen. Er denkt nicht als erstes daran, allen Beteiligten außerhalb seiner ersten Führungskreise sein Ich-Will einzupflanzen. Es wäre wirklich vergebliche Liebesmühe. Selbst wenn alle wollten, werden sie einfach schlicht nicht können. Stattdessen schafft er eine Organisation, in der Veränderung überhaupt erst möglich wird. Er identifiziert die Anforderungen des Systems an seine Führung, entwickelt genau diese Führung und schafft auf diese Weise sukzessive immer bessere Voraussetzungen dafür, dass sein persönliches Ich will überhaupt das Licht der Welt erblicken kann. Unser Vorstand weiß nicht nur, wohin er will, er weiß auch, zumindest in den wesentlichen Zügen, wie die Organisation dorthin gelangen kann. Er verfügt über sein ganz persönliches Zukunftsbild, seine ganz persönliche Prozesslandschaft. Die Prozesse der Zukunft sind zumindest skizziert. Die Richtung ist klar, er startet die Reise und sorgt von nun an jeden Tag dafür, dass diese Reise seinen Lauf nimmt und von nichts und niemandem be- oder gar verhindert wird. Das war's für heute. Ich wünsche auch Ihnen eine gute Reise durch die Restwoche. Bleiben Sie mir und diesem Podcast gewogen und selbst gesund. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie mir gerne eine E-Mail unter info@theacademy.de. Bis zum nächsten Mal, Ihr Jörg Gottschalk.